Kapitel 6 – Lektionen und Pläne Gottes. Die Steinmauern des alten Tempels zwischen den üppigen Baumkronen waren so harmonisch weiß, als wäre es kein Werk des Menschen, sondern die Schöpfung der Natur selbst. Fernab der Touristenpfade und der Zivilisation war die Luft so sauber und frisch, dass einem Menschen, der an die Abgase der Stadt gewöhnt war, ein wenig schwindelig wurde. Aber das Bewusstsein klärte sich, im Gegenteil, überraschend auf. Dringende Probleme, die noch vor wenigen Tagen unlösbar zu sein schienen, wirkten jetzt weit hergeholt und unwichtig. Der zwischen den majestätischen Bergen verlorene Tempel des Hüters des Wissens war auf den ersten Blick klein, obwohl er Platz für mehr als 100 Menschen bot. Heute war es bis auf den letzten Platz gefüllt. Das spirituelle Gespräch versammelte hier so viele Schüler, dass nicht einmal ein paar Meter Freiraum blieben. Es lief schnell und entspannt. Obwohl sehr tiefe und ernste Themen berührt wurden, sprach der Weise über viele Dinge mit einem Lächeln und einer Leichtigkeit, oft scherzhaft, und seine Augen waren erfüllt von Freundlichkeit, strahlendem Lachen und gleichzeitig Ruhe und Harmonie, flackerndem inneren Licht und tiefer, grenzenloser Liebe. Die Schüler spürten diese Energie und waren auf dieselbe Wellenlänge eingestellt, wollten sich gegenseitig unterstützen, um gemeinsam auf dem spirituellen Weg voranzukommen. Heute ging es um Lektionen Gottes. Ein wichtiges und komplexes Thema warf viele Fragen auf und jede Antwort des Hüters half dabei, fragmentarisches Wissen zu einem dreidimensionalen Bild zu verbinden, um die wahre Bedeutung der menschlichen Existenz auf der Erde zu verstehen. Lieber Hüter, sag uns bitte, wie ich die Lektionen Gottes verstehen soll, fragte eine wohlgebaute junge Frau mit lockigem, braunem Haar. Sie senkte für einen Moment die Augen und schaute unter gesenkten langen Wimpern wieder zu den Weisen hinüber und fügte hinzu, wenn einige Ereignisse in meinem Leben passieren, ist es überhaupt nicht klar, was Gott lehren möchte. Als ich zum Beispiel einst im Urlaub am Meer war, trat ich auf einen großen Seeigel. Mir kamen die Tränen vor Schmerzen. Mein Bein war geschwollen und mehrere Tage lang konnte ich nicht normal gehen. Mein Urlaub war ruiniert. Aber ich verstehe es immer noch nicht. Warum ist es gerade mir passiert? Was habe ich falsch gemacht? Warum hat Gott mir diese Lektion erteilt? Nachdem er sich die Frage der Schülerin angehört hatte, begann der Hüter des Wissens zu erklären. Victoria, in jeder Situation muss man zuerst überlegen, was ist der Kern dieser Erfahrung? Nehmen wir diese Situation mit einem Seeigel. Was bedeutet es? Warum bist du auf ihn getreten? Der Lehrer hielt eine Pause und betrachtete die Frau aufmerksam. Wäre das nicht passiert, wenn du vorsichtiger gewesen wärst? Möchtest du sagen, dass Gott mich auf diese Weise warnt, damit ich mir Gedanken an meine Sicherheit mache? Wenn dies geschah, war der Mensch in einem sorglosen Zustand. Er bemühte sich nicht, sich zu schützen, traf keine Vorkehrungen. Es war notwendig, im Voraus etwas über das Meer zu erfahren, in dem er schwimmen würde. Wen gibt es da? Seeigel, giftige Quallen, Schlangen? Wenn der Mensch Voraussicht gezeigt hätte, hätte er erfahren, dass es in diesem Meer viele Seeigel gibt und er zum Schwimmen in speziellen Badelatschen hineingehen muss, dass er genau hinsehen muss, wo sich diese Seeigel befinden, um ihnen nicht zu begegnen. Verstehen leuchtete in den Augen der Schülerin auf, aber dann entstanden neue Fragen in ihrem Kopf. Lieber Lehrer, was ist hier die richtige Reaktion? Wenn eine solche Situation bereits eingetreten ist, was muss getan werden, damit diese Lektion Gottes den größtmöglichen Nutzen bringt? Wenn jemand auf einen Seeigel getreten ist, sollte er Gott danken und sagen, es ist gut, dass du mich erweckst. Endlich hat mich dieser Igel aus einem sorglosen Zustand geholt. diese Situation geschah und sofort entstanden Fragen an den Lehrer. Es stellt sich heraus, dass Gott einen Menschen dazu gebracht hat, über den Sinn des Lebens nachzudenken. Nur in diesem Fall beginnt ein Mensch, sich zu entwickeln und die ihm erteilte Lektion zu seinem Vorteil nutzen. Die Situation entstand, ein Mensch überdachte alles. Ich war in einem sorglosen, unbekümmerten Zustand, also muss ich daran arbeiten. Ich muss dankbar sein. Und der Lehrer hat erklärt, dass jede schwierige Situation uns lehrt und uns hilft, uns zu entwickeln. Und wenn ein Mensch dies nicht erkannt hat, es ignoriert hat und weiterhin sorglos geblieben ist, nicht darüber nachgedacht hat, warum er auf einen Seeigel getreten ist, dass er viel Weisheit daraus ziehen kann, dann ist es schlecht. Dann hat er in dieser Situation nichts gelernt und nichts daraus abgeleitet. Es stellt sich heraus, dass Gott uns durch solche Situationen erweckt, fragte Victoria. Ja, bestätigte der Hüter. Nicht umsonst passieren sie, und ein Mensch ignoriert sie entweder und vergisst sie schnell oder fängt an, über Seeigel und die Situationen selbst verärgert zu sein. Normalerweise ist ein Mensch beleidigt, verfällt in Selbstmitleid, in einen anderen Zustand, aber nicht in einen Zustand des Wunsches, das Geschehene zu verstehen und zu begreifen. Warum gerade ich bin darauf getreten? Was ist los? Warum ist das passiert? Warum ist das Leben so, dass es Seeigel, Mücken, Fliegen, Bremsen gibt, die uns stechen? Es ist nicht zufällig. Warum hat Gott diese Mücken erschaffen? Wenn es sie nicht gäbe, wäre es schön. Können uns sogar Mücken erwecken? Die Schülerin war erstaunt. Ja, manchmal erweckt uns ein Mückenstich aus dem Schlaf, antwortete der Weise unmissverständlich. Und genau dafür hat Gott Mücken erschaffen. Zum Beispiel befanden wir uns in einer kranken Vorstellung, wir schliefen in diesem Zustand vollständig, wir waren mit unseren falschen Persönlichkeiten identifiziert. Und dann fliegt plötzlich eine Mücke und wir beginnen schon zu erwachen, weil wir diese Mücke irgendwie vertreiben müssen. Und dafür muss man näher an der Realität sein, aufhören, sich in Illusionen und Halluzinationen zu befinden. Deshalb hat Gott viele solcher Seeigel, Moskitos und anderer unangenehmer Dinge auf der Welt geschaffen, damit uns jedes von ihnen zum Nachdenken, Erwachen und Beginn der Arbeit an uns selbst bringt. Wenn dem so ist, bedeutet das, dass jeder Moment der Zeit für die Entwicklung genutzt werden sollte? Fragte Victoria erneut und folgte weiterhin dem Faden des spirituellen Gesprächs. Schließlich erwarten uns überall solche kleinen Probleme. So ist es. Ein Mensch sollte jede Situation für Entwicklung und spirituelles Wachstum nutzen, bestätigte der Weise. Obwohl das meistens nicht passiert, weil er sonst schon längst erleuchtet wäre. Meistens ignoriert ein Mensch es einfach, ist beleidigt und denkt nicht darüber nach, warum die Situation entstanden ist, will nicht an sich selbst arbeiten. Also sieht er sich selbst, seine Fehler und Schwächen wieder nicht. Er versteht nicht, was er an sich ändern muss, in welchem Zustand er sein muss, damit es diese bedingten Seeigel nicht mehr gibt. Wenn er so denken würde, jede Situation nutzen würde, um zu wachsen, dann würde die Entwicklung sehr schnell gehen. Als der Lehrer zu Ende gesprochen hatte, hob ein junger, drahtiger Typ mit scharfen Gesichtszügen und ruckartigen Bewegungen seine Hand. Lehrer, verstehe ich richtig, dass die Situation gerade im Moment unserer Reaktion zeigt, was mit uns nicht stimmt? Wenn wir wütend, beleidigt sind, Ansprüche an Gott äußern, dann gibt er eine negative Situation, um uns für falsches Verhalten zu bestrafen? Der Weise schüttelte verneinend den Kopf. Nein, Anton, Gott versucht niemanden zu bestrafen. Das ist eine falsche Vorstellung. Er bestraft nicht, sondern lehrt. Er will uns etwas beibringen, verstehst du? Der Weise blickte den Schüler durchdringend an und begann geduldig zu erklären: Gott liebt die ganze Welt, liebt jeden Menschen. Wie kann er versuchen, ihn zu bestrafen? Er versucht, einen Menschen zu lehren, ihn besser zu machen, aber das geht nicht ohne blaue Flecken. Deshalb muss er ihm Schwierigkeiten bereiten, aber Gott tut es in Liebe, nicht in einem solchen Zustand. Warum hast du gesündigt? Wie konntest du es wagen? Jetzt werde ich dich bestrafen, sondern in einem anderen. Oh, armer Mensch, er ist immer noch in Unwissenheit, versteht nicht, dass es notwendig ist, sich zu entwickeln und erleuchtet zu werden. Jetzt werde ich ihm eine solche Situation schicken, damit er es versteht. Er soll aufhören, sich zu identifizieren, aufhören, sich im weltlichen Leben zu verschanzen. Er soll beginnen, über den Sinn des Lebens nachzudenken. Das heißt, wenn Gott einem Menschen kein Unglück schickte, würde er nie über den Sinn des Lebens nachdenken, fragte Anton und sah den Weisen zweifelnd an. Natürlich, erwiderte der Lehrer weich. Wenn es kein Leiden gäbe, würde niemand über den Sinn des Lebens nachdenken. Alle würden nur Spaß haben. Warum darüber nachdenken, wenn sowieso alles in Ordnung ist? Warum die Situation als Übung nutzen, wenn sowieso alles in Ordnung ist? Und dann passiert auf einmal ein Unglück und ein Mensch denkt bereits nach, warum ist das Leben so? Was ist der Sinn davon? Warum passieren diese Unglücke? Während es ihm gut ging, dachte er nicht darüber nach, aber als es schlimm wurde, fing er sofort an zu denken: Gibt es einen Gott? Und wenn ja, warum lässt er das alles zu? Woher kommt der ganze Ärger? Vielleicht ist die Welt nicht so. Vielleicht bin ich nicht so. Und diese Leiden machen ihn nachdenklich. Sie lassen ihn nach dem Sinn des Lebens suchen. Der Lehrer sprach zu Ende und erhob sich von seinem Platz, ging über die Bühne und sah sich alle Versammelten an. Eine Welle leichten Grollens ging durch die Reihen der Schüler. Viele sprachen miteinander, um die Emotionen und Erkenntnisse auszutauschen, die genau hier und jetzt passierten. Mit einer langen Pause gab der Weise ihnen die Gelegenheit, eine weitere Portion Wissen in ihren Köpfen zu verstauen, und deutete auf eine erhobene Hand. Sie gehörte einer kleinen Frau mit rundem Gesicht, dünnen Lippen und rötlichen Locken, die unter einem gelben Bandana hervorschauten. »Lieber Hüter, ich wollte nach Gottes Plänen fragen«, begann sie. »Als Gott zum Beispiel beschloss, eine Seele auf der Erde zu inkarnieren, wird sie in den Körper eines Neugeborenen gelegt. Ich dachte immer, dass Abtreibung schlecht ist, dass sie gegen die Pläne des Herrn verstößt, aber erst kürzlich habe ich das Buch gelesen und darin steht, dass wir selbst das Recht haben, zu entscheiden, ob wir abtreiben wollen oder nicht. Die Frau breitete ihre Hände zur Seite aus und zeigte ihre Verwirrung. Aber was passiert in diesem Fall mit Gottes Plänen? Zlata, wenn jemand dazu bestimmt ist, auf die Welt zu kommen, wird er trotzdem kommen, sagte der Hüter des Wissens. Denk darüber nach, was passiert, wenn ein totes Baby geboren wird. Wenn er sofort während der Geburt oder in der frühen Kindheit stirbt, was passiert in diesem Fall? Der Weise richtete diese Frage an alle im Saal versammelten Schüler und forderte sie auf, selbst über die Antwort nachzudenken. Für einen Moment hing eine klingende Stille in der Halle, dann ging ein leichtes Grollen durch die Schüler. »Wird es in einen anderen Körper gelegt?« schlug Zlata vor und wählte die logischste Lösung, die ihr in den Sinn kam. »Ja«, bestätigte der Weise zuversichtlich. »Es wird fast sofort wiedergeboren. Seine Seele geht in jedem Fall zur Inkarnation. Und wenn es hier nicht geklappt hat, dann wird es an einem anderen Ort definitiv wiedergeboren. Und ihm wird das gleiche Schicksal zuteil, das Gott für ihn vorgesehen hat. Wenn ein Mensch beispielsweise einen Lehrer trifft, einige Prüfungen besteht oder Belohnungen erhalten muss, wird dies trotzdem geschehen. Ob eine Abtreibung durchgeführt oder ein totes Kind geboren wird, die Seele wird sofort in einen anderen dafür geeigneten Mutterleib gelegt. Viele Menschen auf dem Planeten gebären fast gleichzeitig, sodass sehr schnell eine neue Gebärmutter gefunden wird. Und die Seele wird in den Körper eines Kindes im Moment seiner Geburt gelegt. Als er zu Ende gesprochen hatte, zeigte der Weise mit seiner offenen Handfläche auf die Hand, die nach oben flog. Der Schüler, der eine Frage stellen wollte, entpuppte sich als ein kräftiger Mann mittleren Alters mit markanten Gesichtszügen und ausdrucksvollen braunen Augen. »Lehrer, zu dem Thema, worüber du gerade gesprochen hattest«, begann er und neigte respektvoll den Kopf. »Im Moment herrscht in Indien Überbevölkerung. Und? Gleichzeitig wollen sie die Bevölkerungszunahme nicht kontrollieren. Im Gegenteil. Sie haben die Idee, dass Abtreibungen verboten werden sollten, Verhütungsmittel sollten verboten werden, damit eine Frau in einem ständigen Zustand der Schwangerschaft wäre, damit sie gebären würde, bis ihr Körper von diesen Geburten vollständig zusammenbricht.« Der Mann lächelte traurig. Verurteilung und Empörung waren in seiner Stimme zu hören. »Aber gleichzeitig glauben sie an die Seelenwanderung und rechtfertigen genau damit die Überbevölkerung. Zum Beispiel glauben sie, dass Rabindranath Tagore wiedergeboren werden sollte, aber er war das 13. Kind in der Familie. Deshalb denken sie, wenn sie es wie in China machen, wo eine Familie ein Kind hat, dann wird Tagores Seele nicht wieder zum Leben erweckt. Lehrer, haben Sie recht?« Der Hüter hielt eine Pause, bevor er antwortete und der Saal verstummte wieder. Mehrere Dutzend Augenpaare sahen den Lehrer aufmerksam an und warteten auf seine Antwort. »Nein, und das ist eine sehr schlechte Rechtfertigung der Überbevölkerung«, sagte er schließlich. Aber auch jetzt, als er diese traurige Tatsache feststellte, war kein Moralismus und keine Verurteilung in seiner Stimme. Er predigte die Wahrheit so, dass die Schüler ein Gefühl von Klarheit und Leichtigkeit bekamen. Als wollte er zu verstehen geben, dass alle Fehler auf Wunsch korrigiert werden können, dass alles geändert werden kann. Wenn Gott Tagore zur Inkarnation brauchte, dann würde er seine Seele sicherlich an einem anderen Ort zur Erde schicken. So oder so. Und dazu wäre es nicht nötig, darauf zu warten, dass die Frau das 13. Kind zur Welt bringt. Der Lehrer lächelte und betonte die Absurdität dieser Meinung. Denn wenn Gott etwas braucht, wird er es trotzdem tun. Als Tagore inkarniert wurde, gab es in Indien eine große Sterblichkeit. Von vielen Krankheiten wusste man nicht, wie sie behandelt werden sollten. Und es bestand ein großes Risiko, dass das Kind bei der Geburt oder in der frühen Kindheit stirbt. Aber selbst wenn wir davon ausgehen, dass es damals geschah, wurde er unter diesen schwierigen Bedingungen sofort in einem anderen Mutterleib wiedergeboren. Und jetzt wäre Tagore sicherlich in einer irdischen Inkarnation erschienen, wenn er hätte erscheinen sollen. Daher ist eine solche Rechtfertigung für die Überbevölkerung nur eine Rechtfertigung, eine weitere Illusion. Derjenige, den Gott zur Inkarnation bestimmt hat, wird in jedem Fall inkarniert. »Lehrer, sag uns, was ist mit den Seelen selbst? Wollen Sie das?« fragte ein hübsches, großes Mädchen mit langen silbernen Ohrringen. »Nun, hier, auf der physischen Ebene zu inkarnieren?« Der Weise schüttelte erneut verneinend den Kopf und ein helles Lächeln berührte die Ränder seiner Lippen. »Nein, Anna, die meisten Seelen wollen es nicht«, erwiderte er. »Im Gegenteil, sie sagen mit Bedauern, oh, ich muss wieder inkarnieren. Auf der subtilen Ebene fühlen sie sich gut. Sie sind glücklich und verstehen, wie schwer es für sie sein wird. Von dort sehen sie, wie die Menschen hier leiden. Wir sehen nicht, wie Engel leben, aber von dort aus sehen sie alles perfekt. Und sie denken so, Mama, bring mich nicht zur Welt. Mach eine Abtreibung, Mama. Gib mir noch ein paar Tage, um hier zu bleiben.« Der Lehrer sprach über dieses komplexe und ziemlich heikle Thema mit einer solchen Leichtigkeit und mit einer so strahlend freundlichen Begeisterung, dass die Schüler lächeln mussten. Aber Frauen verstehen das nicht, fuhr der Weise fort. Besonders, wenn alle schreien, bring ein Kind zur Welt. Wenn es ein gesundheitliches Problem gibt, dann sagen sie, jetzt wirst du ein Kind zur Welt bringen und gesund werden. Wenn in der Ehe etwas nicht stimmt, sagen sie, jetzt wirst du ein Kind zur Welt bringen und alles wird gut. Dein Mann wird dich mehr lieben. Aber in Wirklichkeit ist es eine Lüge. Frauen bringen Kinder zur Welt. Und dann verschlechtert sich ihre Gesundheit noch, ihre Ehemänner verlassen sie, andere Probleme treten auf. Aber wenn man es globaler betrachtet, dann rechtfertigt die Gesellschaft auf diese Weise die Überbevölkerung des Planeten. Durch diese Suggestionen, durch Stereotype, Denkmuster. Aber warum passiert das? Fragte Anna mit aufrichtigem Unverständnis. Der Planet ist bereits überbevölkert. Die Menschheit wächst. Bald wird es nicht mehr genug Ressourcen für alle geben, nicht wahr? Das Mädchen sah den Hüter neugierig an und wartete auf seine Antwort. Es ist wahr, nickte er und begann zur Bestätigung zu sagen. Eine ganze Müllinsel ist im Ozean aufgetaucht. Alles ist überall verschmutzt. Früher tranken Menschen ruhig Leitungswasser. Jetzt müssen wir sie kaufen und bald muss saubere Luft gekauft werden. Dazu führt die Überbevölkerung. Also, wenn eine Frau eine Abtreibung macht, dann ist das ihre eigene Sache. Eine Frau muss selbst entscheiden, was sie will. Wenn sie beschlossen hat, eine Abtreibung zu machen, gut. Wenn sie beschlossen hat, das Kind zu behalten, dann soll sie es zur Welt bringen. Zlata hob erneut die Hand. Lehrer, ich wollte noch fragen. Ich sehe oft arme Familien, in denen eine Frau 4 oder 5 Kinder zur Welt bringt. Dabei können Eltern ihnen keine normale Bildung und Erziehung geben. Und in Familien mit hohem Einkommen gibt es oft nur 1 oder 2 Kinder. Es stellt sich heraus, dass erfolgreiche Menschen bewusster an die Elternschaft herangehen? Ja, normalerweise gehen sie vernünftiger und bewussterer an das Kinderkriegen heran. So sollte es sein. Ein Mensch sollte darüber nachdenken, was er einem Kind geben kann. Wenn er selbst nichts hat, warum sollte ein Kind dann unter solchen Bedingungen leben? Man muss so denken. Zuerst sollte ich etwas haben, das ich dem Kind geben werde, und erst dann werde ich es zur Welt bringen, damit es versorgt ist. Man muss dem Kind Wissen vermitteln, ihm gute, schöne, helle Dinge beibringen. Was ist, wenn nichts davon da ist? Warum sollte man es dann tun? Wenn eine Person selbst nicht lesen und schreiben kann, was wird sie dann dem Kind geben? Was wird sie ihm beibringen? Und viele denken überhaupt nicht, dass sie dem Kind etwas beibringen sollten, bemerkte Zlata. Sie denken, dass dies die Pflicht der Schule und der Lehrer ist. Aber auch in der Schule wissen die Lehrer nichts vom Leben, davon, was man einem Kind wirklich beibringen muss. Es gibt keine normalen Unterrichtsprogramme, daher sollten sich Eltern nicht auf die Schule verlassen. Hüter, in der Tat, wie schön wäre es, wenn ein Kind in der Schule auf das wirkliche Leben vorbereitet würde, sagte Zlata emotional. Zum Beispiel sollten Mädchen Selektivität und die richtige Einstellung zur Geburt eines Kindes lernen. Lernen, wie man eine Familie aufbaut, wie man mit einem Mann kommuniziert, wie man unwürdige Männer erkennt. Der Weise nickte zustimmend. Ja, so hätte es sein sollen. Und in der Kindheit und besonders später, wenn ein Mädchen erwachsen wird und sich entscheidet, ein Kind zur Welt zu bringen, sollte sie gewarnt werden, dass es schwierig sein wird, dass es nicht einfach ist, ein Kind zu gebären und aufzuziehen. Aber niemand spricht darüber. Alle sagen nur, bring ein Kind zur Welt, bring ein Kind zur Welt. Und man muss zuerst fragen, warum eine Frau ein Kind zur Welt bringen möchte. Das Schlimmste ist, wenn alles nur getan wird, um das Thema abzuhaken. Alle haben Kinder und ich brauche es. Andernfalls werden sie mich dafür verurteilen, dass ich kein Kind geboren habe. Ich muss mich damit beeilen. Der Hüter stellte die Gedanken, die so oft durch die Köpfe von jungen Müttern gingen, lebhaft und ironisch dar und übertrieb diese Situation. Und seine Worte wurden erneut mit Lächeln beantwortet. Es scheint mir, dass viele Menschen gerade aus dem Grund Kinder bekommen, nur um das Thema abzuhaken, nur um nicht verurteilt und in Ruhe gelassen zu werden, sagte Anna. So sinnlos geschieht alles bei den Menschen, bestätigte der Lehrer. Deshalb leben wir schlecht. Wenn ein Mensch sinnvoll leben würde, alles vernünftig tun würde, wenn er dazu reif wäre. Wenn er selbst verstehen würde, dass jetzt die Zeit ist, wenn er alle Vor- und Nachteile begreifen, alles abwägen, überdenken, eine besonders gute Zeit dafür finden würde, dann wäre alles gut und wir hätten glücklich bis ans Ende gelebt. Braucht ein Kind wirklich, dass man es zur Welt bringt, nur um das Thema abzuhaken? Der Weise blickte fragend in den Saal und fuhr die Xuan nach einigen Augenblicken fort. Das Kind selbst braucht es nicht. Es will in eine gute Familie kommen, damit es versorgt ist, damit seine Eltern klug sind, ihm etwas Gutes beibringen können. Und wenn sie Kinder bekommen, nur um das Thema abzuhaken, dann gibt es nichts davon. Und solche Familien leben von Gehaltscheck zu Gehaltscheck und sie können ihrem Kind nichts geben. Und wenn es nicht nur ein Kind, sondern 5 Kinder sind? Aber verstehen die Menschen etwa nicht, dass ein Kind eine Verantwortung ist? Fragte Victoria emotional. Wie können sie so viele Kinder zur Welt bringen, ohne zu wissen, wie sie für ihren Nachwuchs sorgen werden? Es ist doch logisch, ein Kind großzuziehen und ihm das Beste zu geben. Solche Menschen haben in der Regel keine Bremsen, antwortete der Weise in ruhigem Ton. Also vermehren sie sich und denken nicht an die Folgen. Es gibt Verhütungsmittel, Abtreibungen, aber sie scheinen das nicht zu wissen. Das heißt, je klüger die Menschen werden, desto weniger vermehren sie sich? Fragte Anton mit offensichtlicher Ironie. Das kannst man so sagen, bestätigte der Lehrer. Hochschulausbildung verschiebt die Reproduktion auf eine spätere Zeit. Während eine Person ihren Abschluss macht, wird sie reifer und denkt, wozu ist das alles nötig? Ich brauche erstmal Zeit für mich. Warum sollte ich mich mit all dem beschäftigen? Und sie verschiebt es auf später oder entscheidet sogar, keine Kinder zu bekommen. Zum Beispiel sagte Madonna, dass sie zuerst Karriere machen, alles erreichen und erst dann Kinder kriegen würde. Und sie bekam eines erst im Alter von 40 Jahren. Und das tun immer mehr Stars. Im Allgemeinen ist es heute in Industrieländern nicht üblich, viele Kinder zur Welt zu bringen, und jemand weigert sich überhaupt, dies zu tun. Als der Lehrer zu Ende gesprochen hatte, hob eine lockige Blondine in den 30ern oder 40ern in einem lockeren blauen Hemd ihre Hand. Sie strahlte Leichtigkeit und erstaunliche Frische aus. »Großer Hüter«, sagte sie, und ihre Stimme hallte mit einem schillernden Klang durch die Halle. »Du hast gesagt, dass Mädchen nicht gelehrt werden, bei der Partnerwahl Selektivität zu zeigen. Sag uns, wie kann man das richtig entwickeln?« »Olga, zuallererst sollte eine Frau sich selbst wertschätzen«, begann der Weise bereitwillig zu erklären. »Mädchen haben oft Komplexe von Kindheit an, nachdem ihnen jemand sagte, dass sie irgendwie nicht hübsch seien. Wenn es einem Jungen in der Schule aufgefallen ist, sagen sie zu ihr, »Oh, freu dich, jemand hat ein Auge auf dich geworfen, aber du sollst ihn nicht als Erste ansprechen, das darfst du nicht, lass ihn den ersten Schritt machen.« Und so wird einer Frau eingeredet, dass sie irgendwelche Makel hat, was bedeutet, dass sie auf nichts rechnen darf. Und dann wird das Mädchen zu einer jungen Frau. Und ein unwürdiger Mann kommt auf sie zu. Ein Alkoholiker, ein Gigolo, ein häuslicher Tyrann. Und sie denkt, nun, was kann ich noch tun? Ich bin hässlich. Ich hatte noch Glück, diesem hier aufgefallen zu sein. Und wenn er auch 3 magische Worte sagt, puh, ich liebe dich, dann sollte man sofort mit ihm zum Standesamt gehen. Aber in der Gesellschaft ist dieses Stereotyp sehr stark, sagte Olga. Sprich ihn nicht als Erste an. Ruf ihn nicht als Erste an. Das ist unanständig. Alles andere ist auch unanständig. Wie können Frauen das überwinden? Tatsächlich wird einer Frau durch suggerierte Einstellungen die Möglichkeit genommen, selbst aktiv zu handeln, kommentierte der Weise die Worte der Schülerin. Aber nur, wenn ein Mensch selbst handelt, kann er etwas Gutes erreichen. Wenn er sein ganzes Leben lang dasitzt und auf etwas wartet, wird er nichts bekommen. Und wenn er selbst anfängt, aktiv zu handeln, wird er vieles erreichen. Lehrer, welche falschen Einstellungen gibt es noch, wenn wir über das Thema Selektivität sprechen? Fragte Zlata. Es gibt viele davon, antwortete der Hüter. Zum Beispiel, wenn eine Frau einen würdigen Mann sieht und er hat einen Ring am Finger. Und dann sagen alle, das geht doch nicht, der ist schon vergeben. Wieder wird eine Barriere errichtet, damit eine Frau nicht mit einem guten Mann zusammen sein kann. Aber darf man so etwas tun? Fragte Anna überrascht. Einen verheirateten Mann zu daten? Ist das etwa normal? Es gibt verschiedene Situationen, antwortete der Weise ruhig. Und wenn ein würdiger Mann verheiratet ist, bedeutet das nicht, dass er glücklich ist. Ich fordere Frauen nicht auf, die Ehemänner anderer Frauen zu stehlen. Aber jeder Fall muss gesondert betrachtet werden. Beispielsweise gibt es viele Paare, in denen Mann und Frau nur formell zusammenleben, um den Erwartungen der Gesellschaft gerecht zu werden. Und oft verbindet sie nichts, außer Kinder. Und sie leiden ihr ganzes Leben lang weiter, nur um den sozialen Einstellungen zu entsprechen, um nicht von anderen verurteilt zu werden. Der Lehrer sprach zu Ende, sah sich mit aufmerksamem Blick im Saal um und hielt ihn bei Zlata an. Falsche Einstellungen und Programme sind überall um uns herum, fuhr er fort. Hier ist ein weiteres Beispiel. Oft wird eine Frau wegen schrilles Make-up und schöner Kleidung verurteilt. Eltern zu ihren Töchtern. Trage kein Make-up auf, das macht dich alt. Zieh dich nicht auffällig an. Was werden die Leute sagen? Bist du eine Prostituierte? Sie kleiden sich auffällig an. Und du sollst schlichte Kleidung tragen. Aber für eine Frau ist es dann schwierig, einen würdigen Mann anzuziehen, sagte die Schülerin und rückte ihr gelbes Kopftuch zurecht. Ein erfolgreicher Mann. Schließlich fällt ihm eine Frau gar nicht auf, wenn sie nicht geschminkt, nicht gepflegt, nachlässig angezogen ist. Der Weise nickte. Richtig. Daher kann ein normaler Mann nicht angezogen werden. Und wenn ein Alkoholiker oder Gigolo angezogen wurde, glaubt man, dass man ihn festhalten sollte. Freu dich, halte ihn fest. Schlägt er dich, verkauft Sachen aus dem Haus und vertrinkt alles, rette die Familie trotzdem, denn das Kind braucht einen Vater. Ich habe eine Freundin, die das ertragen hatte, bis sie nach einem weiteren häuslichen Streit mit Knochenbrüchen ins Krankenhaus eingeliefert wurde, teilte Zlata mit offensichtlicher Empörung mit. Für einen Moment herrschte angespannte Stille in der Halle, die von der ruhigen, gemessenen Stimme des Weisen unterbrochen wurde. Viele Frauen halten es bis ans Ende aus. Aber warum? Sagte er und richtete die Frage an die Halle. Wegen suggerierten Stereotypen, antwortete eine der Schülerinnen. Wegen der Einstellungen der Gesellschaft, ertönte eine Stimme aus den fernen Reihen. Richtig, bestätigte der Weise. Niemand sagt zu Frauen, du bist normal, du bist eine Göttin, achte auf dich, schminke dich, zieh dich schön an und normale Männer werden auf dich zukommen. Niemand sagt, sieh dich um, geh selbst auf normale Männer zu, warte nicht darauf, dass jemand den ersten Schritt macht. Wenn dich jemand anspricht, wird es ein Mann mit einem niedrigen Niveau an subtiler Energie sein, den niemand braucht. Niemand bringt Mädchen dazu, richtig zu denken, sei selbst aktiver, du verdienst den besten Mann. Wenn solche Einstellungen gegeben wären, wäre alles anders. Jedes Mädchen würde eine würdige Person für sich finden. Und so verkennen sich viele vollkommen. Zum Beispiel haben viele Angst zu handeln. Sie haben Angst, einen Mann um etwas zu bitten. Um Hilfe. Um Unterstützung. In diesem Moment hob eine attraktive braunhaarige Frau ihre Hand. Ihr Haar war ordentlich gekämmt und zu einem straffen Pferdeschwanz zusammengebunden. Die Gläser einer ordentlichen Brille glänzten vor ihren Augen. Lieber Hüter des Wissens, wie kann man die Angst überwinden, Männer um Geld zu bitten? Fragte sie und senkte ihre Augen, als wäre ihr ihre Frage peinlich. Christina, diese Angst kommt eigentlich aus der Kindheit. Sie wurde uns von unseren Eltern eingeredet, begann der Weise gründlich zu erklären. Ein kleines Kind wollte um Süßigkeiten bitten und sie schlugen ihm auf die Hände. Was machst du da? Bitten ist nicht gut, nur Bettler, schlechte Menschen, Zigeuner bitten, aber wir sind gut, wir werden niemanden um etwas bitten, das geht nicht. Und so wird ein kleines Kind geschlagen, auf die Hände geschlagen und es hat schon Angst zu bitten. Und dann haben wir im Erwachsenenalter diese kindliche Angst. Wir müssen sie erkennen, sie übertreiben, die Symptome verstärken, darüber lachen. Lehrer, wo sollen wir anfangen? Anna schaltete sich in das Gespräch ein. Es ist schließlich nicht einfach, das zu überwinden, was uns viele Jahre lang eingeredet wurde. Zuallererst musst du verstehen, woher diese Angst kommt, dass dies alles Kinderkomplexe und von außen auferlegte Suggestionen sind. Erinnere dich an Momente aus deiner Kindheit, als diese Suggestion stattfand. Komm zu der Erkenntnis, dass gerade wegen dieser Komplexe und Suggestionen dein Leben jetzt sehr schwer ist, dass du wegen dieser ständigen Angst nichts sagen, fragen oder tun kannst, dass wegen dieses Zwanges dein Leben an dir vorbeiläuft. Hast du es erkannt? Nun, dann musst du wütend auf dich werden und dir sagen, ich habe die Nase voll. Und dann darüber lachen, es übertreiben. Sagen uns, wenn man diese Situation in einem Theaterstück spielt, wird es helfen? Fragte Christina wieder. Nun, so wie es passieren würde, wie ich auf eine Person zugehen würde, wie... Das Mädchen zögerte und es wurde klar, dass es ihr etwas peinlich war, diese Worte zu sagen. Wie ich um etwas bitten würde? Der Weise lächelte beruhigend. Ja, es ist sehr gut, im Theater zu spielen, wie wir es richtig machen würden. Oder es sich zumindest so anschaulich wie möglich mit Details vorzustellen. Ich habe versucht, es mir vorzustellen, gab Christina plötzlich zu. Auch in meiner Vorstellung funktioniert es nicht. Und in der Tat, wenn man dieses Mädchen mit einem strengen, straffen Pferdeschwanz ansah, so gesammelt, zugeknöpft, war es sehr schwer vorstellbar, dass sie irgendjemanden um etwas bitten würde. Aber in deiner Vorstellung wird dich doch niemand verurteilen, erinnerte sie der Lehrer mit einem Lächeln. Warum bist du in deiner Vorstellung nicht frei? Stell dir vor, ich komme zu einem Mann und fange an, ihn um etwas zu bitten. Und er gibt es mir, weil ich einen guten, erfüllten Zustand habe. Versuche es zuerst in deiner Fantasie und spiele dann dasselbe im Theater, vor einem Spiegel, zu zweit. Wir müssen uns auf die Tatsache einstellen, dass wir jede Person frei um etwas bitten können. Am Anfang vielleicht um ein paar Kleinigkeiten zu bitten. Zum Beispiel, bitte, gib mir einen Stift, gib mir die Süßigkeit und so weiter, um irgendwie lockerer zu werden. Das heißt, wir bitten um etwas, wo wir keine Angst vor einer Absage haben. Das ist das Schlimmste, sagte Christina emotional. Sobald ich denke, dass ich eine Absage bekomme und mir noch vorgeworfen wird, dass ich überhaupt die Dreistigkeit hatte, um etwas zu bitten, scheint es mir, dass ich mich zu Tode schämen würde. Der Weise warf dem Mädchen einen verständnisvollen Blick zu. Du sollst keine Angst vor einer Absage haben, sagte er leise. Du kannst sogar gleich spielen, dass du eine Absage bekommst und rausgeworfen wirst. Bist du eine Bettlerin? Geh weg! Und davor haben wir keine Angst. Wir bitten weiter in unserer Fantasie. Zum Beispiel, wie eine Katze bittet, Sie wird weggejagt, aber sie geht nicht weg, schmust, bittet um Futter. Man vertreibt sie, aber sie schmust wieder, bittet, miaut. Natürlich, lächelte Christina. Eine Katze hat es leicht, ihre Mutterkatze hat ihr solche eingepflanzt. Der Satz, den das Mädchen sagte, klang so komisch, dass hier und da ein Lächeln im Saal auftauchte und schallendes Gelächter ertönte. Gut, nickte der Weise verschmitzt. Du machst schon die ersten Schritte, um deine Ängste zu übertreiben, sie auszulachen. Ja, in der Tat, die Mutterkatze hat ihr keine Komplexe eingepflanzt, also kann sie leicht ihr Futter bekommen. So müssen wir uns vorstellen, dass wir dadurch erreichen, was wir wollen. Danke, lächelte das Mädchen. Ich werde versuchen, es so zu machen, es mir vorzustellen. Anfangs kann man es mit einfachen Situationen machen, erinnerte sie der Hüter des Wissens. Und es dann komplizierter machen, sich zum Beispiel vorstellen, dass man dich verjagt, verurteilt, dir etwas Unangenehmes sagt, aber wir reagieren trotzdem ruhig darauf, als ob nichts gewesen wäre. Und wir bitten weiter, wir setzen uns durch. Und dann erreichen wir den richtigen Zustand und können leicht mit Menschen kommunizieren, sie um etwas bitten, ihnen etwas sagen, uns irgendwie richtig manifestieren. Der Weise hielt eine Pause und sprach erneut, indem er das Gesagte zusammenfasste. Seht ihr, wir haben viele Missverständnisse und Stereotypen besprochen, die das Leben stören, die uns dazu bringen, so zu handeln, wie wir inspiriert wurden und nicht, wie unser Herz es uns sagt. Und was sollen Frauen mit all diesen Trugschlüssen machen? Fragte Victoria und hob wieder ihre Hand. Wenn du in einer Gesellschaft lebst, ist alles so bedrückend und es ist schwer zu entkommen. Ja, es ist sehr schwierig, bestätigte der Weise. Aber es ist möglich. Das Erste, was zu tun ist, ist, alle Trugschlüsse zu erkennen, sie aus dem Kopf zu werfen, sie zu übertreiben, über sie und über sich selbst zu lachen, sie abzulehnen, sich von ihnen zu lösen und auf diese Weise nicht über sich und andere zu denken. Und dann anfangen, richtig zu handeln und aktiv zu werden. Man muss alles vernünftig betrachten, Vorurteile beseitigen, sie anlehnen, richtige und starke Gedanken bilden. Und dann wird alles im Leben gut. Während er den letzten Satz aussprach, lächelte der Hüter herzlich und alle Menschen im Saal spürten eine Welle von heller Energie, die von ihm ausging. Im Saal herrschte Stille, aber sie war nicht bedrückend, vielmehr harmonisch und beruhigend. Die Schüler dachten darüber nach, was sie heute gehört hatten, um neue Fragen zu formulieren. Ihre Gesichter strahlten vor aufrichtiger Freude. Die Schüler waren glücklich, hier zu sein und die Gelegenheit zu haben, die vibrierende Energie der Liebe, die vom Lehrer ausging, zu berühren, mit ihm zu kommunizieren und konzentriertes Wissen zu erhalten, es durch sich hindurchfließen zu lassen, zu Erkenntnissen zu gelangen. Schließlich hob ihre Hand eine Schülerin, die bereit war, eine weitere Frage zu stellen. Es war ein kleines, rothaariges Mädchen mit aufmerksamen, braunen Augen, die Intelligenz und Einsicht ausstrahlten. »Lieber Hüter, sag uns bitte«, begann sie mit hoher, schöner Stimme. »Sehr oft gibt es Informationen darüber, dass ein Mensch erleuchtet worden ist. Und gibt es jetzt viele echte, erleuchtete Lehrer auf der Erde?« »Zarina, jetzt gibt es viele solcher Erleuchteten«, antwortete der Meister zuversichtlich. »Aber die meisten von ihnen blasen nur ihr Ego auf. Diese Menschen wollen ihre eigene Bedeutung in den Augen anderer steigern, ihr Selbstwertgefühl steigern, ihr Selbstgefühl zu kitzeln. Also dachten sie aus, ich bin ein Prophet, ich bin Christus, ich bin erleuchtet. Sie haben sich ein Bild ausgedacht, das ihr Ego kitzelt. Es stellt sich heraus, dass sie in Illusionen leben und den gehörnten Hasen jagen, der nur in ihrer Vorstellung existiert?« fragte Zarina. »Richtig. Und wenn sie sich nicht normal benehmen können, wenn sie anfangen, in der Realität nach diesem gehörnten Hasen zu suchen, dann kommen sie ins Krankenhaus und werden dort wegen Größenwahn behandelt. Früher hielten sich die Geisteskranken für Napoleon, Lenin, Stalin. Und jetzt sind die Erleuchteten im Trend, lächelte der Lehrer und schelmische, lebendige Funken erschienen in seinen Augen. Das menschliche Ego will sich groß fühlen, sich für jemanden Großen erklären. Und in einem Irrenhaus findet man jetzt sowohl Christus als auch Buddha. Einmal traf ein solcher erleuchteter Prophet bei einem Spaziergang im Irrenhaus sogar einen anderen Psychopathen, der sich für Gott selbst hielt. Und wisst ihr, was dieser angebliche Gott getan hat? Der Lehrer sah sich nach einer kurzen Pause alle Versammelten mit einem funkelnden Blick an. Er fing an, rumzuschreien. Er ist kein Prophet. Ich habe ihn nicht geschickt. Eine Welle von Gelächter brach im Saal los. So lustig war die Situation. Der Weise lächelte noch einmal und beobachtete die lebhafte Reaktion der Schüler. In diesem Moment flog eine Hand im Saal hoch. Es war wieder Anton. Hüter, aber viele von diesen angeblich Erleuchteten, sagte er abrupt. Sie sind nicht im Krankenhaus, sondern fühlen sich ganz wohl. Sie haben sogar ihre eigenen Schüler. Ja, und das passiert oft, bestätigte der Weise. Wenn sich jemand mit einer solchen Halluzination angemessen verhalten kann, fängt er bereits an, jemanden zu unterrichten. Er versammelt einen Haufen Leute und täuscht sie. Und wie kann man verstehen, ob ein Mensch tatsächlich erleuchtet ist oder gibt nur vor, so zu sein? Fragte Christina, und der ganze Saal erstarrte und wartete auf eine Antwort. Wenn ein Mensch erleuchtet ist, kann er Verständnis für das ganze Leben der Menschen geben, sagte der Weise voller Zuversicht. Zum Beispiel kann Osho ihn geben. Wenn wir seine Bücher lesen, entsteht Verständnis. Wenn eine solche Klarheit im Kopf erscheint, dann sehen wir ein hohes Maß an Spiritualität, ein hohes Maß an Wissen. Wenn Antworten auf irgendwelche Lebensfragen gegeben werden, dann hat ein Mensch wirklich etwas erreicht. Aber öfter sehen wir, dass er einfach schreit, ich bin erleuchtet und kann dabei keine Fragen beantworten. Oder er beantwortet alle Fragen mit, lies das Mantra, dann weißt du es. Oder er gibt unverständliche Antworten, die nur verwirren. Das heißt, ein Mensch weiß nichts, er selbst hat nichts verstanden, er kann nichts erklären. Wie erleuchtet ist er dann, wenn die Leute mit ihm sprechen und klüger werden würden, begannen würden, mehr zu verstehen, wenn ihr Leben nach diesem Verständnis einfacher werden würde? Bedeutet das, dass ein Mensch wirklich viel weiß, ein Mensch wirklich erleuchtet ist? Als der Hüter zu Ende gesprochen hatte, sprach Christina ihre Dankesworte aus und mehrere Schüler im Saal erhoben wieder ihre Hände, um Fragen zu stellen. Der Weise gab das Wort jemandem, der sich heute noch nicht am Gespräch beteiligt hatte. Es war eine üppige Frau mittleren Alters, die einen ziemlich tatkräftigen Eindruck machte. Lieber Hüter, in einer weisen Buch steht geschrieben, dass Saosch, als er begann, in der Sprache der Menschen zu kommunizieren, den Kontakt zu den Geistern, zur göttlichen Kraft verlor. Ich verstehe es so, dass wir durch Worte viel Energie verbrauchen. Ist es wahr? Natürlich, Vera, antwortete der Weise unmissverständlich. Zum Beispiel haben wir uns entschieden, eine Praktik zu machen. Wir kamen an einen wunderschönen Ort und wollten einfach nur die Landschaft, das Meer, das Rauschen der Wellen genießen. Und dann einmal, Gedanken begannen uns zu überwältigen. Einer, der zweite, dann ist die Stimmung weg und wir sehen das Meer nicht mehr. Wir sehen all diese Schönheit nicht mehr. Warum sehen wir es nicht? Der Lehrer machte eine kurze Pause und fuhr fort, indem er seine eigene Frage beantwortete. Weil Gedanken lästig sind, unsere Aufmerksamkeit wird auf sie gelenkt. Und wie können wir dann die Geister sehen, wenn wir so ein Durcheinander im Kopf haben? Verstehe ich richtig, dass ein Mensch in dem Moment, in dem er einen inneren Dialog führt, den Kontakt zu den Geistern verliert? Fragte Anton. Ja, Das stimmt, nickte der Weise zustimmend und bestätigte damit die Vermutung des Schülers. Saosch sah Geister, bis er einen inneren Dialog hatte, und kleine Kinder haben alle die Fähigkeit, Geister zu sehen und mit Engeln zu kommunizieren, aber sobald sie die Sprache beherrschen, ist das alles verloren. Sobald ein innerer Dialog entsteht, fangen sie an, ständig zu denken. Sie sind ständig in Gedanken. Sie sehen nicht einmal, was um sie herum ist, ganz zu schweigen von den Geistern. Sie sehen nichts und verstehen nichts. Und wenn sie etwas sehen, stecken sie alles in eine Schublade. Lehrer, erklär uns bitte, was du meinst, fragte Anna. Wie ist es, in eine Schublade zu stecken? Zum Beispiel kam ein Mensch zum Meer, aber er kann seine ganze wahre Schönheit nicht sehen, weil er ihn in die Schublade Meer gesteckt hat. Und das war's. Er sieht bereits nur eine Art zusammengesetzten Bild des Meeres. Er spürt seine Energie nicht. Er ist die ganze Zeit abgelenkt. Der Meister ließ seinen Blick durch den Saal wandern, um zu sehen, wie gut er verstanden wird. Oder hier ein anderes Beispiel. Ein Mann näherte sich einer Frau, sagte drei Zauberworte, ich liebe dich, und die Frau bezeichnete ihn sofort als Prinz. Und sie beginnt bereits, sich entsprechend zu verhalten. Großer, sag uns, was sollte ein Mensch tun, um die subtile Ebene zu sehen? Ist das überhaupt möglich? Fragte Christina. Ja, das ist möglich, erwiderte der Weise. Aber wenn wir etwas sehen wollen, besonders die subtile Ebene, Geister, müssen wir den inneren Dialog unterbrechen, endlose Halluzinationen unterbrechen. Wenn wir innerlich nicht ständig alles aussprechen werden, dann beginnen wir zu sehen, was uns eigentlich umgibt. Dann hört unser Gehirn auf, alles in Schubladen zu stecken und wir werden alles wirklich sehen. Warum sagt man eurer Meinung nach, dass der erste Eindruck von einem Menschen der richtigste ist? Der Weise sah die Schüler fragend an und sie verstummten und grübelten über die Antwort nach. Unser emotionales Zentrum, antwortete Zlata schließlich. Es vermittelt uns die richtigen ersten Vorstellungen über einen Menschen. Zum Beispiel kam ein unwürdiger Mann auf uns zu und das emotionale Zentrum gibt sofort einen Hinweis. Das ist irgendein Dummkopf. Es entstehen negative Eindrücke. Zlata sprach zu Ende und sah den Hüter erwartungsvoll an. Verstehe ich, richtig? Gut gemacht, lobte der Hüter die Schülerin. Du hast genau den Kern erfasst. Und dann, sagt dieser Dummkopf, braucht ihre Mutter einen Schwiegersohn? Und dann stecken wir ihn sofort in eine Schublade. Wir fangen an zu denken, oh, vielleicht liebt er mich wirklich, vielleicht ist das der wahre Prinz. Man muss ihn nur genauer betrachten. Und eine Frau beginnt, sich selbst Suggestionen zu machen, ihre Wahrnehmung zu verzerren. Immerhin hat das emotionale Zentrum bereits einen Hinweis gegeben, dass dies ein Dummkopf ist. Die richtige Reaktion kam sofort. Aber nein, dann beginnt sich eine Frau vorzustellen, was nicht wirklich da ist, und schon sieht sie in einem Alkoholiker einen Märchenprinzen. So sieht das aus. Der Weise machte eine bedeutungsvolle Pause, sah sich die Schüler mit einem durchdringenden Blick an und fuhr fort. Deshalb müssen wir uns daran erinnern, dass wenn es einen inneren Dialog gibt, es auch Halluzinationen, Schubladen gibt. Wenn wir dem Herzen, also dem emotionalen Zentrum, nicht vertrauen, dann sehen wir nichts. Nicht nur Geister, wir sehen nicht einmal das wirkliche Leben. Kein Meer, keine Wolken, nichts. Der innere Dialog und die Halluzinationen, die uns begleiten, sind eine Krankheit, die behandelt werden muss. Lehrer, ist leeres Geschwätz auch eine Krankheit? Fragte Christina. Ja, bestätigte der Weise. Menschen treffen sich und anstatt zu meditieren und den Sonnenuntergang zu betrachten, beginnt ein ständiges Gespräch. Und während des Gesprächs sehen sie nichts und stürzen sich in gemeinsame Halluzinationen. Anstatt sich hinzusetzen und zusammen zu schweigen, führen sie leere Gespräche. Sie könnten aber Folgendes tun. Einer schweigt und der andere schweigt. Sie schweigen und freuen sich, dass es keine Notwendigkeit gibt, irgendwelche Rollen zu spielen. Es gibt keine Notwendigkeit, leere Gespräche zu führen. Aber nein, es ist üblich, leere Gespräche zu führen. Und worum geht es da? Um irgendeinen Unsinn. Die Menschen erzählen all ihre inneren Dialoge, alle Halluzinationen. Auf die gleiche Weise erzählen sich geisteskranke Menschen in einer psychiatrischen Klinik gegenseitig absurde Theorien. Sie erfinden etwas und glauben daran, schreiben es auf Bettlaken und dann sagen sie allen, dass es genial ist und fangen an, darüber zu streiten. Ein solcher Zustand muss behandelt werden. Wenn sie nur den Dialog ausschalten würden, würden sie beginnen, alles realistisch wahrzunehmen. Sie würden Geister, das Meer und Wolken sehen. Sie würden verstehen, wer wirklich auf sie zugekommen ist. Sie würden einen Schurken und einen Dummkopf nicht verschönert. Sie würden nichts in Schubladen stecken. Großer, aber wie können wir den Verstand einfach aufgeben? Fragte Olga. Schließlich gibt es viele Dinge auf der Welt, die Nachdenken, Kopfarbeit erfordern. Du kannst wechseln, erwiderte der Weise und schnippte mit den Fingern in der Luft. Hopp! Wenn wir also konstruktiv denken müssen, dann schalten wir den Verstand ein. Wir denken so lange wie nötig nach, wie wir brauchen, besprechen einige Pläne und dann hopp! Der Lehrer schnippt wieder laut mit den Fingern und schaltet den Verstand aus. Wir sitzen und meditieren. So sollte unser Zustand sein. Solange wir Halluzinationen haben, solange es einen inneren Dialog gibt, solange wir leere Gespräche miteinander führen, sehen wir nichts als das. Lieber Hüter, ich spüre wirklich, wie übermäßiges Geschwätz mir meine Kraft nimmt, teilte Olga mit, als der Weise zu Ende gesprochen hatte. Ich habe eine Freundin und jedes Mal, wenn wir uns treffen, fängt sie an, mich in ihre Probleme einzutauchen, beschwert sich ständig über das Leben, wie schlecht es ihr geht. Es gibt keine Gesundheit, keinen Job und keinen Ehemann, aber sie hätte es gerne. Und wie böse alle um sie herum sind. Ich kann sie nicht ignorieren und ich möchte sie unterstützen, aber ich spüre, wie ich mich selbst schlecht fühle durch eine solche Kommunikation. Ich bekomme Kopfschmerzen und gerate in den gleichen Zustand wie sie, werde wütend und verärgert. Sag uns bitte, wie man sich in solchen Fällen richtig verhält. Das kommt oft vor, begann der Hüter des Wissens zu erklären und beantwortete die Frage der Schülerin. Auf diese Weise stiehlt ein Mensch unsere Aufmerksamkeit und wird zum Energievampir. Wenn wir uns auf dieses Gespräch einlassen, dann beginnen sofort der Abfluss unserer Energie. Wir spüren, dass wir uns schlechter fühlen. Und worum geht es in diesem Gespräch? Ein Mensch beschwert sich, einer hat mich beleidigt, der andere hat mich nicht verstanden. Ich habe Krankheiten. Er selbst verstärkt diese Negativität und beginnt, sie uns zu übermitteln. Wir können sogar krank werden, wenn wir uns das alles anhören und durch uns hindurchfließen lassen, können wir in einem schlechten Zustand geraten. Wir müssen uns daran erinnern, dass dies gefährlich ist. Im Gegenteil, man muss positiv denken. Gott, danke. Du hast mir diese Schwierigkeiten bereitet, weil ich schlief. Ich wollte nicht über den Sinn des Lebens nachdenken und die Zeit verging. Und so hast du mir diese Schwierigkeiten gegeben, damit ich anfange zu erwachen. Jetzt denke ich darüber nach, dass etwas nicht stimmt, etwas geändert werden muss, etwas getan werden muss. Danke dir. Wenn ein Mensch auf diese Weise über Schwierigkeiten spricht, bedeutet dies, dass er sich im richtigen, erwachten Zustand befindet. Und wenn er sich einfach über das Leben beschwert und jammert, wird er zum Energievampir und beginnt, die ganze Negativität auf andere zu übertragen. Ja, ich habe versucht, es ihr zu sagen, aber sie schwebte so tief in diesem Zustand, dass sie mich nicht einmal hörte. In diesem Fall ist es am einfachsten, die Kommunikation mit einem Menschen einzustellen. Und wenn dies nicht möglich ist, ihm einfach nicht zuzuhören, nicht einzutauchen, sich um seine eigenen Angelegenheiten kümmern. Die Hauptsache ist, dies alles nicht durch sich hindurchfließen lassen. Lehrer, warum verhält sich ein Mensch so? Warum jammert und beschwert er sich ständig? Hasst er es selbst nicht? Fragte Christina mit aufrichtigem Unverständnis. Kommt dieses Verhalten aus der Kindheit? Ja, in den meisten Fällen, antwortete der Weise. Als ein Mensch ein Kind war, dachte er darüber nach, wie er die Aufmerksamkeit seiner Eltern auf sich ziehen könnte. Sie waren immer beschäftigt oder stritten miteinander und er wollte die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Und dann fing er an zu weinen. Oh, ich habe mir das Knie angeschlagen, das tut weh und ich fühle mich schlecht. Die Leute schenkten ihm Aufmerksamkeit, hatten Mitleid mit ihm, umarmten ihn. Und so wurde das Kind erwachsen und behielt dieses Verhaltensmuster. Er fängt an, sich über seine Krankheiten, über sein schlechtes Leben zu beschweren und wartet darauf, dass er bemitleidet, umarmt und beruhigt wird. Und wenn die Leute das tun, jammert er nur noch mehr, um immer wieder die Aufmerksamkeit anderer, Unterstützung und Mitleid zu bekommen. Und wie sollte das Kind erzogen werden, um ein solches Verhalten nicht zu entwickeln? Fragte Olga und griff das Thema auf. Damit das Kind nicht zum Jammerlappen heranwächst? Man muss richtig reagieren. Man muss zum Beispiel sagen, was jammerst du? Komm, schau, alles ist doch gut. Tu etwas Nützliches, tu etwas Notwendiges. Warum konzentrierst du dich auf diesen Unsinn? Wozu brauchst du das? Wenn es so erzogen worden wäre, wäre es kein Jammerlappen geworden und hätte im Leben alles erreicht. Und so versucht es, durch Jammern Aufmerksamkeit zu erregen, damit sich alle um ihn herum versammeln, ihn bemitleiden und er diese Energie tankt und im Gegenzug seine Negativität an die Menschen weitergibt. Daher sollte man nicht auf Jammern reagieren. Man muss also nicht versuchen, einen Menschen zu erwecken? Fragte Vera. Ihm zu erklären, was passiert? Man muss sich ansehen, was für ein Mensch das ist. Wenn ein Mensch auf dem spirituellen Weg ist, interessiert ist, versucht, Praktiken zu machen und Yoga macht, dann kann man ihm schon etwas erklären. Etwas einem normalen Menschen zu erklären, ist oft unmöglich und umso mehr, wenn es ein älterer Mensch ist. Er dreht sich ständig in seinen Problemen und verstärkt sie nur mit diesen Beschwerden. Und er fühlt sich immer schlechter. Anstatt zu denken, oh, was ist mit mir passiert? Komm, ich mache jetzt Lachmeditation, ich lache und werde trotz all dieser Probleme in einem guten Zustand sein. Dann macht er Lachmeditation, lacht, fängt an zu tanzen. Fertig! Der Gesundheitszustand ist gut, die Hälfte der Probleme ist bereits gelöst. Wenn ein Mensch dies verstehen kann, muss man ihm erklären, wie er aus diesem Zustand herauskommt. Und wie macht man es richtig? Fragte Anna. Was sollte man einem Menschen sagen, damit er das erkennt und in einen positiven Zustand kommt? Man muss Folgendes sagen. Wenn du in einen positiven, freudigen und starken Zustand kommst, wirst du viele Probleme einfach nicht haben. Die verbleibenden Probleme werden sich leicht lösen. Und wenn du in einem belastenden Zustand bist, wirst du Probleme nie los. Du wirst sie nie lösen. Wenn ein Mensch zumindest ein wenig spirituell ist, könnt ihr versuchen, mit ihm spirituelle Praktiken zu machen, zu meditieren, damit er in einen guten, freudigen Zustand kommt und versteht, dass die Probleme erfunden sind. Was ist, wenn ein Mensch wirklich in Schwierigkeiten steckt? Anna war überrascht. Sie werden sich doch nicht nur durch Erkenntnis lösen. Tatsächlich sind 99% der Probleme erfunden, antwortete der Weise mit einem Lächeln. Sie existieren nicht und nur 1% der Probleme ist echt. Du möchtest also sagen, dass all diese Probleme nur im Kopf sind? fragte die Schülerin mit einigem Zweifel. Gib uns bitte ein Beispiel. Ja, nur im Kopf, bestätigte der Hüter des Wissens. Ein Mensch ist selbst auf die Idee gekommen, dass dies ein Problem ist und leidet. Zum Beispiel kann eine Frau keine Kinder bekommen. Ihr Körper hat sich so gebildet. Und die Leute sagen zu ihr, schau, du musst unbedingt ein Kind zur Welt bringen, um das Thema abzuhaken, sonst gibt es kein Glück. Und sie beginnt, sich Sorgen zu machen, beginnt sich aufzuregen, fühlt sich irgendwie minderwertig. Und das ist in Wirklichkeit gar kein Problem. Ihr wurde einfach eingeredet, dass es bei allen so sein sollte, aber sie ist ein Einzelfall. Was ist das für ein Problem? Sie hat kein Problem. Sie könnte sich freuen, in einem positiven Zustand sein. Es gibt ein interessantes Leben, viele gute Dinge passieren. Aber nein, diese Frau setzt sich hin und beginnt, sich selbst zu bemitleiden, beginnt zu leiden, beginnt, sich bei allen zu beschweren. Tatsächlich zwingt die Gesellschaft in diesem Fall einer Person dieses Problem auf, sagte Anton halb fragend und sah den Weisen an. Der Lehrer begegnete seinem Blick und lächelte warm. Wie die meisten Probleme, sagte er mit einer kaum wahrnehmbaren Traurigkeit. Und wenn ein Mensch versteht, dass dieses Problem suggeriert wurde, dass er gezwungen wurde, unglücklich zu sein, dann verschwindet das Problem. Weil es erfunden wurde, uns von außen aufgezwungen wurde. Und wenn ein Mensch dies versteht, kann er über dieses Problem lachen, es übertreiben, Lachmeditation durchführen und das war's. Er fühlt sich gut und fröhlich. Der Weise sah sich alle Anwesenden an und bemerkte eine beharrlich erhobene Hand. Sie gehörte Zlata. Die Schülerin nahm aktiv am Gespräch teil und wollte eine weitere Frage stellen, die während des Gesprächs auftauchte, da die Antworten des Weisen ihr Bewusstsein maximal klärten und Zugang zu neuen Ebenen des Wissens eröffneten. Großer Hüter, heute hast du viel über die Lektionen Gottes gesprochen. Bitte erkläre uns, begann die Schülerin mit ihrer Frage. Wenn die Welt unser Spiegel ist und wenn eine Frau, die ich zum Unterricht einlade, sagt, dass sie viele Probleme hat und nicht kommen kann, was ist die Lektion für mich? Wir müssen nachdenken und verstehen, was hier Spiegelung ist. Gott konfrontiert euch mit einer Person, die mit einigen Problemen beschäftigt ist. Ihr solltet also so denken. Vielleicht gehe ich auch nicht wirklich zu Gott. Vielleicht erfinde ich auch Probleme für mich selbst. Habe ich vielleicht den gleichen Zustand? Und wenn ihr euch selbst kritisch betrachtet, dann werdet ihr vielleicht verstehen, wie viele Halluzinationen und Probleme geschaffen wurden, die nicht wirklich existieren. Und all das lenkt von Gott ab, hindert euch daran, zu Gott zu gehen. Genau wie bei dieser Frau, die nicht zum Unterricht geht. Wenn ihr euch mit diesen Halluzinationen auseinandergesetzt habt, wird es euch leicht fallen, sie von euch zu vertreiben. Und wenn es nicht klappt, dann nehmt Haloperidol ein, damit es keine Halluzinationen gibt. Schelmische Funken blitzten in den Augen des Lehrers auf und er erklärte, während er weiter fröhlich lächelte, psychisch Kranken wird so ein Medikament verabreicht, damit es keine Halluzinationen gibt. Es sollte helfen. Der vom Weisen geäußerte Witz erklang genau in dem Moment, in dem niemand damit gerechnet hatte, was den komischen Effekt erheblich verstärkte. Die Schüler lachten und erkannten, dass dies Teil der Therapie ist, dass man durch Lachen schnell und einfach komplexe und erfundene Probleme loswerden kann. Das war's, fuhr der Hüter fort, als die Welle des Gelächters nachließ. Wir lachten über uns selbst und die Halluzinationen verschwanden. Und dann haben wir verstanden, wie wir einem Menschen helfen können. Und wenn wir das verstanden haben, dann haben wir die Lektion Gottes bestanden. Und wir müssen dieser Frau erklären, dass ihre Probleme erfunden sind, dass sie nicht wirklich existieren. Und wenn sie doch zum Unterricht kommt, wird sie in einen positiven Zustand kommen können. Durch Tanz, durch Lachmeditation, durch theatralische Wiedergabe von Problemsituationen, durch Übertreibung von Wahnvorstellungen. Und dann wird sie sehen, dass es keine wirklichen Probleme gibt. und sie wird verstehen, dass sie gerade jetzt in einem fröhlichen, hellen Zustand sein kann, dass sie dafür nicht auf die Lösung irgendwelcher erfundenen Probleme warten muss. Und wenn ein Mensch tatsächlich tief in diesen Zustand kommt, dann wird er verstehen: Ich brauche keine Probleme. Es gibt sie nicht. Und ich werde einfach in diesem guten Zustand sein. Ich werde mich freuen. Ich werde mich richtig auf das Leben einstellen. Und dann werde ich immer in einem guten, starken Zustand sein. Und dann werden diese blöden Probleme für mich einfach nicht existieren. Ein solches Spiegel sollte ein Mensch sehen. Die Worte des Lehrers wurden mit einem warmen Lächeln erwidert. Am Ende des Gesprächs entstand im Saal eine besondere Atmosphäre. Die Schüler waren in einem Zustand der Erfülltheit. Ihre Gesichter strahlten, erleuchtet von einem hellen inneren Licht. Der Weise lächelte und begann die Zeilen des spirituellen Gedichts zu lesen. Egal, was war, es ist nicht mehr zu ändern. Das alles gehört der Vergangenheit an. Warum sollten wir uns das vorwerfen? Warum darüber nachdenken, was passieren wird? Das sind alles nur leere Träume. Was vergangen ist und was kommen wird, sind Frühlings- und Herbstblumen. Ich weiß, dass es keine Spaltungen gibt. Wir haben keine Zeit für das Herz. Lassen wir die Vielzahl fruchtloser Wachen los. Sehen wir, was wir jetzt sind, sowohl in der Gegenwart als auch heute, werden wir in den wirklichen Tag hineinleben. Was interessiert uns das Laub vom vorigen Jahre? Wozu die Illusion danach?
Willst du mehr wissen? Schau dir das animierte Meisterwerk an, das die Geheimnisse der Menschheit enthüllt. Entdecke mehr heiliges Wissen in Büchern. In unseren Seminaren kannst du die Hauptfiguren der Bücher treffen. Finde deine magischen Gegenstände. Nimm an einem individuellen Ritual teil. Ein offener, freier Kanal mit täglichen spirituellen Praktiken für dich. All dies findest du auf unserer Website www.emison1.org. Teile dieses Buch und verbreite das große Wissen, dann wird sich das Leben der Menschen zum Besseren wenden und du wirst gutes Karma ansammeln und all deinen Liebsten helfen können.